Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Es gibt ja zwei Formen, wie man sozusagen Herrschaft ausübt. Das eine ist die alte, die wir alle kennen, das ist Unterdrückung. Und dann habe ich hier im Westen noch eine andere kennengelernt, an die ich bisher gar nicht so gedacht hatte. Das ist Verführung. Verführung ist was ganz Heimtückisches. Weil gegen Bevormundung und Gewaltherrschaft kannst du dich ja wenigstens wehren. Dann bleibst du Subjekt. Du kannst sagen, ich bin, hier stehe ich kann nicht anders. Einer, der verführt ist, der steht da und weiß gar nicht, wo er ist. Der schützt seine Verführer. Und so einer wird dann natürlich auch immer dazu beitragen, dass das Verführungssystem erhalten bleibt. Und deshalb ist das eine viel sicherere Form der Herrschaftssicherung, die Menschen zu Verführten zu machen, als sie zu unterdrücken. Gerald Hüther.
Hi Josh.
Hallo Joachim.
Ja, guten Abend. Ich bin ja jetzt seit zwei Tagen hier zu Hause nach einer Knie-OP. Sitze eigentlich ganz gut. Fühle mich auch relativ wohl. Bin froh, dass du da bist. Beschäftige mich hier auch viel mit Philosophie, mit Philosophinnen, Philosophen.
Ja, als ich hier gerade angekommen bin, kleine Anekdote, haben wir ja direkt schon mal wild über Hannah Arendt zum Beispiel diskutiert.
Genau, da habe ich ein ganz tolles Interview gesehen.
Und so die Frage von Arbeit, also wo ist die Freiheit drin zu suchen? Ist sie nur im Reich der Notwendigkeit? Eben nicht. Ist sie nur außerhalb des Reichs der Notwendigkeit, also außerhalb von Arbeit zu suchen? Oder geht es irgendwie auch darum, die Arbeitsverhältnisse frei zu gestalten? Also eine Dimension unserer Diskussion zum Beispiel.
Genau. Und wir hatten ja in der letzten Folge die Frage gestellt, wie kann ein Leben gelingen in unserem System? Wie kann das funktionieren, dass man sich mit Aspekten der Gesellschaft nicht identifiziert, aber für sich dann trotzdem ein gelingendes Leben möglich sein kann? Und der Schritt, den wir jetzt gehen können, ist quasi, sich mit Entfremdung zu beschäftigen. Ja? Denn es ist ja schon immer spannend zu überprüfen, an welchen Stellen leben wir ein vorbestimmtes, geprägtes Leben, das wir als zweite Natur setzen. Und da vielleicht freizulegen, an welcher Stelle es tatsächlich den eigenen Bedürfnissen, wobei man da auch wieder noch einen Schritt zurückgehen kann, sind meine Bedürfnisse nicht auch Resultat der Entfremdung? Aber das ist ja zumindest der Versuch, zu schauen, welche Aspekte gibt es, welche Formen von Anschauung, welches moralische Handeln, was sind Kategorien von gut und schlecht, die mir wirklich entsprechen, bei denen ich das Gefühl habe, halt, ich bin angekommen, ich bin bei mir, ich lebe ein entsprechendes Leben und mit Entsprechung halt eben auch ein Gelingen zu ermöglichen. Oder ist es auch möglich, quasi in der Entfremdung oder sogar der Verblendung ein Leben zu führen, alt zu werden, damit bestimmte Anschauungen mit sich zu tragen, die unreflektiert sind, und auch da kann ein Leben gelingen. Manchmal bin ich da nicht so sicher. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen eine Charakter- oder Gemütsfrage, ja. Oder vielleicht auch Aspekte des Umfeldes, inwiefern spielt da vielleicht auch der Aspekt eine Rolle, dass man ein Sensorium hat, ein Gefühlsapparat, vielleicht auch ein Gedankenapparat, eine Form von Hypersensibilität, etwas, dem man ja eigentlich gar nicht entkommt. Und da vielleicht auch die Frage, ist es leichter, wenn man sich gar nicht auf den Weg machen muss, diese Entsprechung zu finden? Lebt es sich mit der Akzeptanz der Entfremdung leichter, als die Entfremdung zu dekodieren und zu etwas zu finden, was halt eben Entsprechung ermöglicht?
Ja, also das sind natürlich schon mal einige große Fragen in den Raum geworfen. Und ich muss hier, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass ich mich überhaupt gut geordnet bekomme und hier nicht alles auf einmal gleich aus mir lossprudelt, weil in der Tat ist der Entfremdungsbegriff für mich ein total zentraler. Also in der Auseinandersetzung mit der Philosophie war der Entfremdungsbegriff für mich total prägend, total faszinierend, auch in der beginnenden Auseinandersetzung, und ist was, was ich jetzt in meiner Auseinandersetzung mit der Philosophie und generell auch mit der Gesellschaftskritik, was mich da total prägt und auch seit meiner Auseinandersetzung damit beschäftigt, womit ich mich auch immer wieder im Zuge von irgendwie theoretischen Arbeiten versuche, so ein bisschen zu beschäftigen. Und darum habe ich da natürlich irgendwie auch viele Gedanken zu. Und finde das total spannend. Für mich ist nämlich auch der Einsatzpunkt jetzt ziemlich passend, wenn wir eben vorher darüber geredet haben, wie kann ein gelingendes Leben stattfinden, wie kann ein Leben gelingen in diesen Verhältnissen oder auch außerhalb dieser Verhältnisse. Und für mich ist da eben Entfremdung schon auch ein großes Thema. Also erstmal wäre ja dann die Frage zu stellen, ist unser Leben entfremdet oder was bedeutet überhaupt entfremdet? Und wenn wir uns darauf einlassen, das quasi zu attestieren, dass das Leben gegenwärtig entfremdet ist, dann wäre eben ja die nächste Frage, kann denn dann ein Leben in diesen entfremdeten Verhältnissen gelingen? Und für mich ist das schon auch so ein bisschen die Oberfrage, die jetzt der letzten Folge für mich persönlich so als philosophischem Überbau so innewohnt. Mhm. Weil ich doch von meiner Perspektive, da kann ich schon mal spoilern, sagen würde, wir leben durchaus ein entfremdetes Leben. Und das ist schon was, was mich dann auch manchmal etwas handlungsunfähig zurücklässt oder demotiviert, wo dann aber eben doch schon mittlerweile auch, und ich glaube, das ist sowas, wonach ich auch in der letzten Folge vielleicht so ein bisschen mit dir auf die Suche gegangen bin, dass dann schon bei mir auch der Punkt kommt, irgendwie zu sagen, vielleicht sind wir entfremdet, aber auch Entfremdung ist kein Konzept, was man einfach total denken kann. Und auch in entfremdeten Verhältnissen ist es vielleicht möglich, ein glückliches Leben zu führen, was aber nicht heißen soll, dass wir darum dann die Entfremdung akzeptieren sollten. Aber vielleicht sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, was ist denn Entfremdung überhaupt? Was verstehen wir darunter? Mhm. Und was ist das für ein Konzept? Und was sind da vielleicht auch Problematiken?
Wie kommt es zu Entfremdung? Gell? So.
Ja, und was fällt dir dazu ein? Was verbindest du mit dem Begriff Entfremdung?
Also ich würde halt erstmal auf so eine ganz grundsätzliche Ebene gehen. Wie nehmen wir die Welt wahr? Wir haben ein Sensorium, das in gewissem Sinne begrenzt ist. Wir als Lebewesen Mensch verfügen über eine andere Sinnlichkeit als jetzt Insekten, Raubtiere, Vögel, Hunde, Katzen, wie auch immer. Innerhalb dieser Range sind wir in der Lage, bestimmte Dinge wahrzunehmen. Wir verfügen über Emotionen, wie Hunger, Durst. Und wir sind aber es ist uns möglich, aus diesen Emotionen Gefühle zu entwickeln durch Vorstellung. Das heißt, es sind nicht in dem Sinne rein instinktgesteuert, ich habe Hunger, also gehe ich los, sondern wir haben einen Vorstellungsapparat, der uns ermöglicht, zu überlegen, was würde ich gern essen, mit wem würde ich gern essen, nehme ich viel Aufwand auf mich, welche geschmackliche Vorstellung habe ich, was wähle ich aus, wie sind die Angebote? Und wird dann quasi aus einer Emotion und der Vorstellung eine Handlungsperspektive. Und was da noch zusätzlich in mit reinspielt, ist der sehr komplexe Vorgang von Identität und Ich, quasi eine Wahrnehmung des Selbst. Und diese Wahrnehmung des Selbst sind ja viele Aspekte. Das psychologische Selbst, das emotionale Selbst, das kognitive Selbst. Also es gibt so aus meiner Sicht sehr viele Ich-Ebenen, die auch alle durch diese Vorstellungswelt, durch diese Imagination bestimmt sind, die immer miteinander wechselwirken und am Ende kommt quasi eine Handlungsoption, eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die halt alle anderen Aspekte damit ausschließt. Das heißt, ich lege mich fest. Und jetzt wäre die Frage, ist diese Form von Festlegung aus diesen unterschiedlichsten Vorstellungsebenen, wo kommt das her? Kommt das aus mir selbst? Kommt das von meinem Umfeld? Kommt das aus unserer Geschichte? Was bedingt alles diese Vorstellung? Und an welcher Stelle entstehen Vorstellungen, die quasi eine förderlichen Entwicklung meiner selbst, ein Gefühl von Einklang, ein Gefühl von Stimmigkeit widersprechen? Und da wird es höchst komplex.
Ja, definitiv.
Also da könnte im Prinzip jedes Individuum eine sehr unabhängige Meinung dazu haben, was Entsprechung und was Entfremdung ist.
Gell? Ja, total. Das finde ich nämlich einen ganz, ganz zentralen Aspekt, auf den du hier schon hinweist. Und das ist auch was mich sehr dann beschäftigt hat an der Beschäftigung mit dem, sag ich, ein bisschen oft Beschäftigung gesagt, was mich interessiert hat oder in mir auch bestimmte Konflikte hervorgerufen hat, was den Entfremdungsbegriff angeht. Weil erstmal finde ich, es ist ein total gutes, griffiges Instrumentarium, um bestimmte Verhältnisse auch zu kritisieren und zu sagen, irgendwie hier liegt Entfremdung vor oder hier ist jemand dann eben, ich finde, du hast das spannend dargestellt, hier agiert jemand nicht in dem Sinne, dass es authentisch ist. Hier agiert jemand nicht autonom, hier agiert jemand nicht seinem Sein entsprechend, seiner Subjektivität entsprechend, seinem eigentlichen Willen entsprechend. Und das ist, finde ich, eine Kritik, die ziemlich griffig sein kann und die auch an vielen Stellen sehr gut anwendbar ist, finde ich, auf unsere Gesellschaft. Aber ein Problem entsteht an der Frage, was ist denn dann hinter der Entfremdung? Was ist denn das Eigentliche, was du willst? Was ist denn diese Authentizität? Und hier spannend, also ich finde das schon mal total richtig, deinen Impuls, den du setzt, zu sagen quasi, das ist ja auch irgendwie was vielleicht für jeden Einzelnen oder jede Einzelne was anderes bedeuten kann. Was bedeutet für mich, authentisch zu sein? Was bedeutet für mich irgendwie, nicht entfremdet zu sein? Was ist wirklich ich? Und ich finde, dass in dem Impuls durchaus was dran ist, aber es ist ja schon immer noch auch das Thema, was, wenn ich als derjenige, der darüber nachdenkt, entfremdet ist. Also was, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich will? Was, wenn das, was ich denke, was ich will, eigentlich woanders herkommt? Wenn das eigentlich etwas Entfremdetes ist? Also ich finde, das ist schon ja eine Frage, die bleibt, die ich mir auch selbst stelle oft. Also inwiefern kann ich dem, was ich will oder was ich irgendwie gelernt habe zu wollen, dem, womit ich mich identifiziere, trauen? Inwiefern entspricht das mir? Und ich finde, dass es schon auch gefährliche Momente hat, die Beantwortung dieser Frage auch außerhalb des Einzelnen zu suchen. Aber ich finde, es hat auch richtige Momente. Also ich finde, man kann das nicht nur im Einzelnen entscheiden, was für eine Authentizität oder was entfremdet sein bedeutet. Ich denke, dass man sonst ja schon durch die Epoche hinweg immer dabei rauskommen würde, dass der Durchschnittsmensch von sich sagen würde, ja, also ich bin nicht entfremdet, ich mache schon, was ich will. Und ob man das wirklich für jede Epoche so behaupten kann und für jeden Menschen, der das von sich behauptet, da wäre ich skeptisch. Aber man hebt sich natürlich auch auf ein bestimmtes Bewertungspodest, wenn man jemand anderem, der von sich selbst sagt, was ich hier tue, ist eigentlich völlig authentisch, vorwirft, entfremdet zu sein. Also da liegt ja durchaus eine Dimension des Paternalismus drin.
Absolut. Ich meine, ich würde das halt relativ basal auf erstmal wieder, wie ich das oft tue, tatsächlich auf das Individuum reduzieren, was natürlich dann auch wieder in einem Zusammenhang steht. Aber erstmal der Analyse halber auf das eigene Selbst reduzieren und ganz banal die Frage stellen, fühle ich mich in meinem Leben öfter gut oder öfter schlecht?
Ja.
So würde ja für mich eine Analyse losgehen, ist mein Leben stimmig oder ist es nicht stimmig? Und dann gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen, auf die ich dahin reflektieren kann. Das erste ist vielleicht diese körperliche Ebene. Stimmt etwas mit meinem Bewegungsapparat nicht? Bin ich in irgendeiner Form krank? Ist irgendwas, was mir, gibt es ein körperliches Leiden, das mir aufs Gemüt schlägt? Das zweite ist dann vielleicht die Psyche. So fühle ich auf eine bestimmte Art und Weise und kann dann reflektieren, so, weil ich so geprägt bin, weil ich vielleicht eine Form von Unterdrückung als Kind erfahren habe, eine Form von Traumatisierung, die es aufzudecken gilt. Das Dritte, was ich untersuchen kann, ist, wenn ich im Zuge meiner Entwicklung, meiner Bildung und Ausbildung, meines Erwachsenwerdens, mit welcher Vorstellung werde ich konfrontiert? Was wird von mir erwartet? Wie sehr ist das mit Druck verbunden? Wie frei fühle ich mich da in der Wahl, so beteiligt zu sein? Und finde ich eine Form von Arbeit, die mich erfüllt? Das sind ja so erstmal so diese drei Ebenen, die erstmal auf der Hand liegen, bevor man auf die abstrakte Ebene geht, was uns geschichtlich ausmacht, welche Form von Weltanschauungen es gibt, was der Stand der Hirnforschung ist, was der Stand der Naturwissenschaft ist, was es für unterschiedliche philosophische Perspektiven gibt. Also ganz abseits dieser Meta-Ebene, dieser auch intellektuellen Vorstellung von Welt, gibt es ja erstmal die Ebene, ist körperlich alles in Ordnung, ist seelisch alles in Ordnung und finde ich in meinem Tun eine Entsprechung?
Also da stimme ich zwar zu, nur ist das ja aber kein eindimensionales Verhältnis. Also die Metaebene ist ja ganz klar mit dieser unmittelbaren Ebene ganz eng verknüpft. Also wenn man zum Beispiel unter dem Faschismus lebt, Mitte des 20. Jahrhunderts, ist es mit der körperlichen Unversehrtheit relativ schwierig. Und das ist dann natürlich erstmal sehr unmittelbar, weil wenn es mit der körperlichen Unversehrtheit schwierig ist, ist es erstmal ein Fakt für sich, aber verweist ja dann tiefer liegend auf große gesellschaftspolitische Zusammenhänge,
natürlich, die es zu reflektieren gibt. Aber diese großen gesellschaftlichen Zusammenhänge finden schon auf einer Vorstellungsebene statt. Das heißt, es braucht dann schon Aspekte von Moral, von Idealen, von Grundwerten, die wir vielleicht auch in einem christlichen Weltbild finden, auf etwas, worauf wir uns gesellschaftlich geeinigt haben. Also es gibt auch Leute, die im Faschismus leben und das Gefühl haben, sie haben ihre Entsprechung gefunden.
Ja.
Also die grundsätzlichen Ebenen sind ja erstmal da. Dieses Körper, Seele und Tun, das unmittelbare Handeln. So. Das da kann ja das Gefühl entstehen, das fühlt sich richtig und gut und gesund an oder es stimmt was nicht. Ja. Ich finde deinen Einwand aber durchaus richtig, weil natürlich ist das alles in einem Kontext zu sehen, welchen gesellschaftlichen Raum wir uns geschaffen haben und wie der auf uns zurückwirkt. Ja, aber wo würdest du jetzt ansetzen zu sagen, es gibt sowieso, es ist eine schwierige Frage, eine Form von Objektivität kann es da nicht geben, aber was gibt doch eine relative Sicherheit zu sagen, das ist für uns als Gesellschaft nicht förderlich aus Gründen der Entfremdung?
Sehr große Frage. Ich glaube, ich müsste ein bisschen ausholen, weil ich mir natürlich diesbezüglich auch nicht komplett sicher bin.
Mach das, wir haben aber Zeit.
Aber also ich habe da jetzt erstmal keine klare Antwort drauf, aber ich kann ja eine Antwort versuchen oder wir können gemeinsam eine versuchen. Und ich finde die Frage der Objektivität da durchaus auch spannend. Kann es ein objektives Kriterium dafür geben, zu sagen, dass etwas entfremdet ist? Ich würde das vielleicht mal so ein bisschen mit der Philosophie oder Philosophie historisch so ein bisschen aufschlüsseln, weil das halt auch so mein Zugang dazu so ein bisschen ist. Also der Entfremdungsbegriff selbst ist ja sehr, sehr zentral in der marxistischen Theorie zu Hause. Also der kommt eigentlich von Hegel und war, das ist auch spannend, oder was heißt, der kommt eigentlich von Hegel, den gibt es auch schon vorher, aber in dieser marxistischen Traditionslinie wurde er von Hegel geprägt, wie eigentlich fast alles, was in der marxistischen Traditionslinie steht. Nur, dass Hegel dann uminterpretiert wird, aber genug vom Philosophie-Nerd-Talk, gehen wir in den Themenphilosophie-Nerd-Talk rein. nicht nur von den Personen und Ursprüngen. Also der Entfremdungsbegriff war bei Hegel ursprünglich gar nicht mal zwingend negativ konnotiert. Und das ist auch was sich im Philosophiediskurs immer wieder findet. Auch sehr prominent bei Judith Butler zum Beispiel, ist ja auch eine feministische Philosophin, die du bestimmt auch kennst. Und sie hat zum Beispiel auch gesagt, Entfremdung kann auch was richtig Gutes sein und was Wichtiges. Also auch mal irgendwie aus der totalen Verfügbarkeit rauskommen. Also man ist ja nicht immer nur in sich selbst, man ist ja nicht immer nur komplett das, was irgendwie, also komplett nur das, was man selbst will und zum Selbst und zur Erfahrung von Welt gehört auch Fremdheit, gehört auch was anderes, gehört auch sich mal loszulassen, mal nicht in der Ratio des überlegenen Subjekts zu verharren. Und bei Hegel war Entfremdung auch gar nicht mal so primär negativ gemeint. Es war eigentlich eher so etwas, womit er quasi betonen wollte, dass Menschen mit ihrem subjektiven Handeln, mit dem, was sie eigentlich wollen und dem, was sie tun, Zwecke verfolgen können, die gar nicht in ihnen liegen. Also wenn man sich zum Beispiel die Geschichte anschaut, dann ist die Geschichte erstmal so ein total verworrenes Geflecht von Handlungen und Tätigkeiten, in denen sehr viele Einzelpersonen irgendwie einem bestimmten Wunsch nachgehen und bestimmte Ziele haben, wo aber im Endeffekt oft was ganz anderes bei rauskommt. Und so ein bisschen abgedroschen ist das sowas, was Hegel, glaube ich, greifen wollte, mit so einer Art Entfremdungsbegriff. Und das war für ihn eigentlich auch erstmal positiv, weil für Hegel war die Geschichte die Entfaltung der Vernunft. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass da jetzt nicht jedes einzelne Wesen radikal mit dran beteiligt sein muss. Also da kann auch irgendwie aus etwas, was wir eigentlich gar nicht intendieren, dann was Gutes entstehen. Und Marx hat den Begriff dann aber umgewendet und so wie er es immer mit den Hegel-Begriffen gemacht hat, sehr praktisch und auf die Ökonomie fokussiert gedacht. Also für Marx war Entfremdung dann was ganz klar Negatives und für Marx entfaltet sich der Entfremdungsbegriff an der Arbeit. Und Marx würde ganz eindeutig sagen und die marxistische Tradition auch, dass man ein objektives Kriterium für Entfremdung haben kann und zwar zum Beispiel im Feld der, also sehr zentral im Feld der Arbeit, dass wir nicht mehr das Produkt unserer Arbeit in der Hand haben und kontrollieren. Also dass quasi die einzelnen Menschen, die in der Ökonomie tätig sind, die einzelnen Menschen, die arbeiten, nicht den Arbeitsprozess selbst mitbestimmen, auch nicht irgendwie das gesamte Objekt, das gesamte Ding, womit sie arbeiten, vor sich haben. Also ich glaube, man muss da schon auch ein bisschen, wenn ich jetzt so argumentiere, sich vorstellen, wie Arbeit in Zeiten von Marx war. Das ist natürlich anders nochmal als Arbeit heute. Aber wenn man sich jetzt so eine klassische Industriestation vorstellt, so einen klassischen Industriebetrieb oder auch heute, gibt es ja schon heute auch noch irgendwie, wenn du jetzt Arbeiter in der Autoindustrie bist und du stellst einzelne Autoteile her, dann bestimmst du ja nicht, unter welchen Bedingungen du das machst, dann bestimmst du nicht, wie lange du das machst, sondern das wird vorgegeben von der Firma, für die du arbeitest und du hast ja auch nicht dann am Ende das ganze Auto vor dir, sondern du machst immer denselben kleinen Arbeitsschritt und dann würde Marx eben sagen, ganz klar bist du objektiv entfremdet irgendwie von deiner eigenen Arbeit, weil du weder entscheidest, wie du arbeitest, noch entscheidest, unter welchen Bedingungen, noch hast du das Arbeitsprodukt am Ende vor dir und du arbeitest auch nicht quasi für dich selbst, sondern du arbeitest irgendwie erstmal für den Arbeitgeber, aber du, also für Marx bestand eben Menschsein schon sehr zentral darin, dass man die Natur verarbeitet gemeinsam und dann das Produkt seiner Arbeit selbst benutzt irgendwie.
Ja, da kann man ja schon eine Kategorisierung anmerken. Und zwar in einem ökonomischen Sinne bedeutet Entfremdung einer Ganzheitlichkeit entzogen zu sein.
Ja, genau. Und es bedeutet eben auch, dass man sich selbst in einer gewissen Weise veräußert. Also, dass der Zweck des eigenen Handels etwas Äußerliches wird, was nicht mehr in der eigenen
Hand liegt. Das heißt, es bräuchte eigentlich für die Entsprechung eine Identifikation.
Ja.
Und es bräuchte quasi die Ganzheitlichkeit. Ja? Die ist halt tatsächlich in unserem modernen Leben kaum möglich. Gell?
Ja.
Also da braucht man sich jetzt gar nicht die typische Industriearbeit vorstellen, was vielleicht heute Roboter übernehmen oder sowas. Selbst ich, der jetzt musiziert mit Leuten ganz konkret in einem Team, da gibt es ein sehr hohes Maß an Identifikation. Aber auch ich arbeite dann mit Verstärkern, mit Strom, mit Zeug, dass ich mir irgendwie kann. Also es sind, um das zu ermöglichen, sind so viele Prozesse involviert, mit denen ich direkt nichts zu tun habe, die aber zwingend nötig sind, Voraussetzungen sind, damit ich meine Tätigkeit ausüben kann. Und das ist bei mir noch relativ nah dran, aber dieser Aspekt dieser ökonomischen Entfremdung nicht ganzheitlich zu sehen, für was mache ich etwas, wer profitiert in welchem Maße und diese Form der Veräußerung, quasi ich mache es nicht für mich als sinnstiftende Tätigkeit, sondern nur zum ökonomischen Zweck des Geldverdienens, damit ich überleben kann.
Ja. Ja.
Ist dieser ganze Komplex schon Entfremdung?
Also.
Oder ist nur, dass das auf eine bestimmte Art und Weise stattfindet, das Entfremdende?
Das finde ich jetzt schon mal einen sehr zentralen Punkt, weil wenn man so Marx' Frühschriften liest, dann würde ich denken, für ihn ist dieser Komplex schon Entfremdung. Und das ist aber dann eben auch eine Kritik, die an Marx geübt wurde und an diesem Entfremdungsbegriff, dass eben gesagt wurde, also ich finde, was du beschreibst, ist nämlich total richtig. Wir sind ja nun mal von total vielen Faktoren abhängig, die uns auch äußerlich sind. Und es kann gar nicht alles so radikal für uns verfügbar sein. Und wenn überhaupt, dann nur in einer Gesellschaft, die so einfach funktioniert, die so archaisch ist, dass es schon auch dann wieder zum Beispiel mit der Natur sehr viel Konflikt gibt und dass auch das irgendwie ein Leben ist, was man sich jetzt eigentlich auch als Marxist nicht zwingend als selbstbestimmt und autonom vorstellen kann.
Oder was weiß ich, in früheren Debatten, der Vater dann gesagt, willst du bitte in die Höhle zurück oder was, ja?
Und ich finde aber dennoch, dass man mit dem marxistischen Entfremdungsbegriff durchaus was anfangen kann. Also ich finde, da ist auf jeden Fall was dran. Und das ist auch etwas, was mich bis heute durchaus inspiriert. Und ich finde, dass sich das schon auch über die Ökonomie hinaus erweitern lässt.
Also rein ökonomisch, genau, finde ich diesen Begriff der Entfremdung, so wie du es dargestellt hast, auch über Hegel und Marx, eingebracht hast, total relevant, total greifbar und nachvollziehbar. Was mich halt jetzt tatsächlich interessiert, darauf wolltest du ja gerade hinaus, aber ich will das trotzdem nochmal ganz klar als Frage formuliert wissen. Was mich an der Stelle interessiert ist, führen solche ökonomischen Entfremdungsprozesse auch zu einer Entfremdung in Bezug auf die Bedürfnisse, in Bezug auf die eigene Bedürfnisebene, in Bezug auf Beziehung und wie wir miteinander umgehen? Denn das ist ja eigentlich das wirklich Relevante. Wie beziehe ich mich und finde ich darin eine Entsprechung oder bin ich auch da entfremdet?
Also ich denke, dass es eigentlich schwer vorstellbar ist, dass jemand ein in der Arbeit radikal entfremdetes Leben führt, aber auf der Beziehungs- und Bedürfnisebene total bei sich und selbstbestimmt und autonom ist. Also ich denke, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen diesen Ebenen gibt. Und darüber hinaus denke ich, dass nicht nur die Arbeit, wie Marx sie beschreibt, auf diese Art und Weise entfremdet ist, sondern auch unsere Beziehung, auch unsere Bedürfnislage. Weil, wenn wir uns mal die Bedürfnislage in kapitalistischen Verhältnissen anschauen, dann folgt ja auch die bestimmten Prinzipien, die uns äußerlich sind. Denn welche Bedürfnisse, also zum Beispiel habe ich das Bedürfnis, ich kann ja auch erstmal nur von mir sprechen, an meinem Handy rumzuhängen und mir Shorts reinzuziehen.
Das heißt, diese Leerstelle, die quasi in diesem ökonomischen Prozess, in diesem Arbeitsprozess durch diese Veräußerung entsteht, dass es keine Identifikation gibt. Das wird dann quasi in einer kapitalistischen Gesellschaft kompensiert, beispielsweise durch Konsum.
Genau.
Oder durch solche Aspekte. Und was dann auch wieder Entfremdung bedeutet quasi.
Ja. Ja.
Würdest du das so sehen?
Das würde ich definitiv so sehen. Und ich finde, das kann man auch ganz klar nachvollziehen. Also wie zum Beispiel auch unsere Form des Konsums darauf ausgelegt ist, diese Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch eine Kritik, die zum Beispiel von Leuten wie Adorno oder Horkheimer ganz stark gemacht wurde, dass auch sowas wie Massenkultur, sowas wie Fernsehen und ich finde, das kann man durchaus auch erweitern auf heute, sowas wie Social Media und so und allgemein Konsum darauf strukturiert ist quasi, uns, wenn wir dann von der Arbeit kommen, so zu beschallen, dass wir irgendwie am nächsten Tag auch wieder aufstehen und zur Arbeit gehen können. Also ich finde, das ist schon eine Dimension, die auf jeden Fall damit einhergeht. Und ich denke aber auch, dass darüber hinaus, man muss das gar nicht so komplett zentral in der Ökonomie fokussieren und fußen. Ich finde, dass auch darüber hinaus in unserer Gesellschaft ganz viele Dimensionen unserer Existenz von uns äußerlichen Faktoren abhängen. Und da würde ich die Beziehungsdynamik zum Beispiel auch total mit reinnehmen, weil unter welchen Bedingungen beziehen wir uns denn miteinander? Und da kann man ja schon mal alleine das heterosexuelle Konzept von Liebe sich ranziehen und auch überhaupt die Geschlechtskonstruktion in unseren Verhältnissen. Wir kommen ja auf die Welt und werden in diese Geschlechtsidentitäten reingepresst und eigentlich auch erstmal in so ein bestimmtes Bild von Liebe. Wir lernen irgendwie unsere Eltern kennen, wie die eine Beziehung zueinander führen, sehen das gesellschaftlich vorgelebt, auch in Film und Fernsehen und dann entsteht dieses Bedürfnis ja auch in uns. Das ist ja auch was dann in uns entsteht. Wir haben diese irgendwie unbestimmte Sexualität und pressen die dann in bestimmte Formen. Vielleicht gibt es da auch manchmal dann irgendwie Verirrung und man hat das Gefühl, eigentlich passe ich hier gar nicht richtig rein, aber prinzipiell hinterfragt man ja erstmal gar nicht so sehr, sondern folgt da einfach bestimmten Normen und bestimmten Idealen. Also würde ich definitiv so sehen. Ich glaube, das Thema ist einfach auch total dicht. Man könnte eigentlich um jeden einzelnen Aspekt, den wir hier besprechen, eine einzelne Riesendiskussion führen.
Es ist spannend, es ist sehr komplex. Weil man könnte ja, so wie deine Argumentationskette sich jetzt aufbaut, ist mir dann der Mensch zu unmündig, als wäre er an bestimmten Stellen gelandet und hat eigentlich keine Wahl. Und in meiner Philosophie, da folge ich dann doch eher Sartre auch, der die Freiheit sehr radikal denkt, dass ich auch immer eine Entscheidungsmöglichkeit habe. Ich habe ja auch immer Vorstellung zur Verfügung. Es ist ja, natürlich gibt es bestimmte Vorstellungsmuster, bestimmte Vorstellungsmodelle, auf die wir uns geeinigt haben und denen wir folgen. Aber wenn es nicht diese Vorstellungsmuster und Modelle sind, wären es eben andere. Ich würde sagen, unser Bewusstsein hat, wenn du so willst, die Tendenz zur Entfremdung dadurch, dass wir uns in einer Gesellschaft organisieren. Einerseits sind wir Herdenwesen und auch voneinander abhängig und auch so konstruiert. Andererseits bedingt, dass wir als bewusste Lebewesen in Gemeinschaft uns auf bestimmte Vorstellungsmodelle einigen müssen, um überhaupt miteinander klarzukommen, um sowas wie Recht, Gesetz und Regeln und sowas tatsächlich zu akzeptieren. Und da ist natürlich eine berechtigte Frage, was sind die vernünftigen, was sind die richtigen Regeln, was sind die, wie können wir diese Regeln so bauen, dass nicht nur wenige, sondern wir alle profitieren, dass wir uns alle identifizieren können, dass wir selbst alle auch unser Leben gestalten. Aber da liegt immer die Gefahr drin, dass da Vorstellungsmodelle erwachsen, die Entfremdung mit sich bringen. Wenn man jetzt den Faschismus nimmt, diese Unterdrückungsmechanismen, bestimmte Herrschaftsstrukturen zu etablieren, die hierarchisch gegliedert sind nach Rasse, nach was auch immer. Der Kommunismus, der im Prinzip die Auflösung des Individuums, so nicht alle Menschen sind gleich, auch da liegen Fallstricke drin. Der Kapitalismus, der alles auf seinen Wert reduziert, also jedes Modell, jedes Vorstellungsmodell, das wir versuchen zu etablieren, hat seine Fallstricke und bietet die Möglichkeit zur Entfremdung. Irgendwo sehe ich den Menschen da auch an der Stelle so mündig, dass er, egal welches Modell uns als Gesellschaft bindet, ihm trotzdem die Möglichkeit findet, ein gelingendes Leben zu führen.
Finde ich jetzt spannend, dass du gesagt, dass du mit mündig eingestiegen bist und auf gelingendes Leben führen geendet hast. Weil da wäre jetzt schon wieder meine Rückfrage, muss man mündig sein, um ein gelingendes Leben zu führen? Aber ich glaube, das führt uns vielleicht ein bisschen vom Thema weg, wenn wir da jetzt wieder zu tief reingehen. Aber ich würde in
jedem... Sagen wir mal so, wenn du die Frage stellst und nicht nur rhetorisch meinst, würde ich sie beantworten wollen.
Ja, mach.
Nämlich der Aspekt der Mündigkeit, der ist für mich an der Stelle wichtig, weil was ich für ein zentrales Thema, für ein zentrales herrschaftliches Thema halte, ist der Aspekt der Verführung.
Ja.
Das heißt, du lässt dich von bestimmten Aspekten so einnehmen und begeistern und setzt die als zweite Natur und verinnerlichst Modelle, die dir von außen zugetragen werden und die dir erstmal als sinnvoll erscheinen. Aber es braucht aus meiner Sicht eine Mündigkeit, um tatsächlich zu erkennen, ist das etwas, was über mich drüber gestülpt wird, oder ist das was, womit ich mich wirklich identifizieren kann und was meiner Bedürfnisstruktur entspricht.
Ja, und das finde ich jetzt aber einen total spannenden Punkt, weil ich da eben sagen würde, ich glaube nicht, also da würde ich dir schon ziemlich vehement widersprechen, dass das etwas ist, was universell jedem Menschen zufällt. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch mündig sein kann, unabhängig der Verhältnisse, in denen er lebt, in diesem Sinne. Denn wenn wir uns zum Beispiel, also radikales Beispiel ist ja sowas wie der Faschismus, wenn wir in die nähere Vergangenheit blicken, kann jemand, der zum Beispiel in der Hitlerjugend aufwächst, mündig entscheiden, das wird mir hier nur übergestülpt, eigentlich will ich das nicht. Ist das möglich? Oder auch kann jemand, der im 14. Jahrhundert unter der Kirche aufwächst, mündig entscheiden, Geschlechtsidentität finde ich ziemlich ein Quatsch, ich bin non-binär. Hat es das da gegeben in dieser Form? Also natürlich hat es Menschen gegeben, die nicht in die Geschlechtsidentität gepasst haben. Aber hat man da dann auch die Kapazitäten, diese Form von Mündigkeit zu praktizieren? Nee, da wäre ich eher skeptisch.
Nee, hat man nicht.
Ja.
Hat man nicht. Aber da würde ich ja ganz klar sagen, ist man verführt?
Ja.
Man ist diesem System dann ausgeliefert.
Ja, definitiv. Aber darum würde ich sagen, dass das ja schon auch eine Frage der gesellschaftlichen Ermöglichung ist, inwiefern kann ich so mündig sein, weil es gibt ja offenbar die Möglichkeit zu denken oder zumindest irgendwie total in so einem Verblendungszusammenhang gefangen zu sein und so entfremdet zu sein, dass man überhaupt gar nicht auf diese Kapazität der Mündigkeit und der Selbstbestimmung zugreifen kann.
Ja, das stimmt. Das wollte ich auch gar nicht bestreiten. Ich würde dir sogar an der Stelle total zustimmen, dass es gesellschaftliche Bedingungen braucht, in der Mündigkeit ermöglicht werden kann.
Ja, Und das ist nämlich ein total wichtiger Punkt, den ich extrem zentral finde, auch in dieser Auseinandersetzung mit eben Entfremdung, aber auch Autonomie. Also für mich ist Autonomie in einer gewissen Art und Weise das Gegenteil von Entfremdung. Also so zumindest in meiner Philosophie verstehe ich so Autonomie als das, was der Entfremdung im besten Sinne entgegenstehen würde, zumindest diesem negativen Entfremdungsbegriff. Der Entfremdungsbegriff ist ja, wie gesagt, auch sehr viel diskutiert und es gibt eben auch...
Das bräuchte ich aber ein bisschen näher erläutert, wie du diesen Autonomiebegriff in diesem Kontext dann definierst.
Ja, also darauf würde ich dann versuchen, auf jeden Fall hinauszukommen. Aber... es gibt nämlich eben, wenn ich mich in der Philosophie dann viel mit zum Beispiel sowas wie Autonomie beschäftige, fällt mir auch oft auf, dass Menschen versuchen quasi Autonomie so universell festzulegen. Also was ist Autonomie? Wie kann ich jetzt an einem einzelnen Individuum in einem bestimmten Fall festlegen, dass es jetzt autonom gehandelt hat? Und da würde ich eben sagen, das greift mir etwas zu kurz, weil ich eben denke, dass es eine Frage der gesellschaftlichen Ermöglichungsbedingungen ist. Man muss von bestimmten Verführungszusammenhängen, wie du es genannt hast, oder eben von bestimmten Entfremdungsdynamiken weggehalten sein oder man darf denen nicht ausgesetzt sein. Man darf nicht in einem Verblendungszusammenhang gefangen sein, wenn man autonom sein will. Und dann kann man irgendwie als Individuum so stark und reflektiert sein, wie man will. Es gibt bestimmte Verblendungszusammenhänge, die lassen Autonomie meines Erachtens nicht zu. Und ich würde halt...
Dann würde ich aber, sorry, dass ich da jetzt reingehe, aber weil es drängt mich jetzt, dann leben wir ja, wenn ich deiner Argumentation jetzt folge, in krass gefährlichen Zeiten.
Ja. Da bin ich ja vollkommen überzeugt von.
Weil dieser ganze Social-Media-Aspekt, dieser ganze KI-Aspekt, dieser ganze Aspekt bis in das Privateste von uns einzudringen und uns quasi zu verführen, kann ja tatsächlich wieder zu so einem Verblendungsmoment führen, zu so einem zu so einer Faschisierung, dass wir tatsächlich gar keine Möglichkeit mehr haben, dem zu entrinnen.
Und es ist ja, also da stimme ich dir komplett zu. Da stimme ich dir komplett zu und das ist die radikale Gefahr, die ich sehe. Und wir sehen ja auch schon, dass Social Media bestimmte Tendenzen der Faschisierung, rechtsradikale Parteien total befördert. Und ich finde, da ist ein total enger Zusammenhang zu sehen in genau dieser Dynamik. Und ich finde da nämlich auch zentral zu benennen, dass diese Form von Verführung, diese Form von Eindringen bis ins Tiefste durch diese Mechaniken ist die wirksamste Form von Herrschaft. Denn Herrschaft gelingt natürlich auch ganz gut, wenn man Leute direkt unterdrückt, wenn man sie gewaltsam dazu zwingt, wie zum Beispiel die DDR es getan hat, nicht irgendwie das System zu verlassen. Das gelingt auch, aber das ist ziemlich brüchig, weil die Leute haben da keinen Bock drauf und das merken die auch. Aber die allergelingendste Herrschaft ist die, die die Menschen selbst internalisiert haben. Und da gibt es zum Beispiel auch viele feministische Literatur dazu. Also die Herrschaft des Mannes über die Frau, die patriarchale Herrschaft, hat ganz lange eben so wahnsinnig gut funktioniert, weil Frauen sich mit dem Verfolgen der beherrschten Rolle identifiziert haben. Mhm. Also das Konzept von Liebe wurde ganz lange für Frauen so konstruiert, dass sie eben ihrem Mann Gefolge zu leisten haben, zum Beispiel in der Ehe. Das heißt jetzt nicht, dass das Konzept der Liebe darauf reduziert werden kann oder dass Frauen nur das wären, aber das war eben lange Zeit ein sehr wirksames Herrschaftsinstrument. Und ich finde, an so Definitionen, an so Fällen kann man schon sehen, wie wichtig so ein Entfremdungsbegriff sein kann und wie gefährlich diese Form von Verblendung sein kann, die mit Entfremdung einhergeht.
Und wie ist jetzt möglich, sich in der Hinsicht wieder zu ermächtigen, mündig zu werden?
Ja, also ich
denke, ist das so wie ich dich einschätze, wirst du das ja als gesellschaftliche Aufgabe sehen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt in diesen Oligarchien leben, die zunehmend von diesen großen Tech-Firmen halt tatsächlich dominiert wird, kann dem die Gesellschaft noch entrinnen?
Ich denke schon. Und es gibt ja auch Menschen, die das möchten. Ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist, aber gegenwärtig sind es auf jeden Fall nicht genug Menschen. Das würde ich ganz eindeutig so sehen. Und man kann da jetzt natürlich so ein total dunkles Bild rauszeichnen. Und wenn ich mich so, also wenn ich mich nur in meinem Zimmer reinsetze und die Verhältnisse die ganze Zeit analysiere und da philosophisch reingehe, kann dieses düstere Bild in mir schon durchaus auch entstehen. Aber wenn ich mich mit Menschen unterhalte, habe ich schon das Gefühl, dass es in vielen Menschen auch viel Ambivalenz diesbezüglich gibt, dass wir jetzt nicht alle in so einem radikalen Verblendungszusammenhang gefangen sind, wie ich es zum Beispiel für die Hitlerjugend oder für die christliche Ideologie im Mittelalter zeichnen würde. Aber ich sehe doch einen sehr, sehr wirksamen, sehr radikalen Verblendungszusammenhang, der uns vielleicht ziemlich tief in die Krise führt.
Ja, aber da greife ich dann nochmal dein Argument der Autonomie auf. Da sehe ich für mich halt tatsächlich die Möglichkeit, mich dem zu entziehen. Ja.
Inwiefern?
Insofern, als dass, wenn ich mich nicht ständig damit befasse, sondern mich wirklich auf meine Beziehungen konzentriere, die mir gut tun, auf meine Freunde, auf die Menschen, die mir wichtig sind, auf die Menschen, die ich liebe, so, dann und auch ein Stück ausblende, quasi auch das Mittel der Verdrängung nutze, um mich quasi so von diesen Dystopien ein Stück zu entfernen. Weil mein Vorstellungsapparat hat auch die Tendenz, mich schnell in die Dystopie zu führen. Und ich kann das eigentlich dadurch nur trennen, wenn ich mich quasi von dem Außen unabhängig mache. So. Also im Sinne von, ich lasse es nicht so nah an mich ran. Ja. Es, natürlich weiß ich, dass eigentlich das Ziel sein muss, auch für das Außen Verantwortung zu nehmen und es so zu gestalten, dass es nicht verdrängt werden muss. Denn darüber haben wir ja auch schon oft diskutiert, dass wir alle eine Insel sind. Da liegen Abgründe drin. Das wird so nicht funktionieren. Aber es muss ja natürlich für mich auch die Möglichkeit geben, für mich ganz privat als Mensch in dem Leben, das ich führe, mich gut zu fühlen, mich verbunden zu fühlen, die Schönheit des Lebens auch zu empfinden.
Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich glaube, dass es in der Vergangenheit mir schon so ergangen ist, dass ich dieses Entfremdungsparadigma sehr total über mein Leben und über unser Leben gezogen habe. Also dass ich mir so ein bisschen auch dachte, wir sind so sehr im Verblendungszusammenhang drin und der durchdringt auch alles Private so krass, eigentlich kann man hier überhaupt nicht glücklich werden. Und das ist natürlich ein Gedanke, der ziemlich depressiv macht, der bei mir auch zu einer sehr großen Flucht vor mir selbst und vor dieser Welt geführt hat, die mitunter irgendwie nicht schöne Ausmaße angenommen hat. Und heutzutage sehe ich das schon anders. Also ich denke, auch wenn ich glaube und davon überzeugt bin, dass wir in einem sehr großen Verblendungszusammenhang sind und dass es sehr viel Entfremdung gibt, ist das doch keine totale Kategorie. Ich denke, dass es doch möglich ist, sehr authentische Erfahrungen zu machen, auch in einer entfremdeten Gesellschaft.
Ja.
Und ich denke, dass das über jede Zeit hinweg ist. Ich denke, auch im Mittelalter hat man authentische Erfahrungen machen können, weil nicht dieses von außen oktroyierte System niemals alles unter sich begraben kann. Nicht mal der Faschismus könnte das schaffen. Keine Gedankenkonstruktion kann die Welt unter sich begraben. Da bin ich vollkommen überzeugt von mittlerweile. Aber trotzdem ist es trotzdem ist es natürlich schon so, dass die kleine schöne Welt im Privaten, wenn die Verhältnisse ganz fies werden, ziemlich krass zerstört werden kann. Und das hast du ja aber auch selbst schon reflektiert, dass wenn ich jetzt nur den Blick darauf richte, dass mich dann das große Ganze ganz schön überrollen kann und dass das eigentliche Ziel ja nicht sein sollte, sich vor den Verhältnissen zurückzuziehen, weil sie so entfremdet sind und Freiheit und Glück nur noch darin zu suchen, sondern eigentlich wäre es ja toll, wenn wir das große Ganze als unseres empfinden könnten.
Absolut.
Und ich finde,
du findest?
Ich finde, das ist für mich die Frage der Autonomie. Und es geht mir nämlich dann nicht so sehr darum zu sagen, wie kann ich das große Ganze als meines empfinden? Wie kann quasi alles, was ich tue, nur aus mir entspringen? Weil das, finde ich, ist ein ziemlich verkürzter Blick und das ist ja auch ziemlich verloren.
Ja.
Also wir leben in einer Riesenwelt, die total multikausal miteinander zusammenhängt. Wir haben total viele Einflussfaktoren.
Das wäre eine total narzisstische Perspektive.
Das ist total narzisstisch zu denken, ich kann das alles aus mir heraus entwickeln. Und deswegen ist für mich eher die Frage, wie können wir die Verhältnisse, in denen wir leben, als unsere wirklich empfinden? Wie können wir die Urheber dessen sein, was uns umgibt? Und das geht natürlich auch immer nur in einem bestimmten Rahmen. Aber ich denke, dass der Mensch das Tier ist, was durch die Gesellschaftlichkeit sowohl Autonomie als auch Entfremdung ermöglicht. Weil der Mensch eben durch seine Gesellschaftlichkeit eine gemeinsame Vorstellungswelt schafft. Das hattest du ja auch schon ganz spannend entwickelt, fand ich, in der Mitte dieses Podcasts, und eben seine Umwelt total krass bearbeitet. Der Mensch greift in die Umwelt aufgrund von seinem eigenen Handeln ein. Der Mensch macht sich die Welt zum Untertan und der Mensch, also immer noch in einem begrenzten Rahmen, weil das geht auch nicht total, die Natur hat schon auch noch ein Wörtchen mitzureden, wie wir heute ja auch böse lernen müssen, aber der Mensch macht sich in einem gewissen Sinne die Welt zum Untertan und der Mensch schöpft seine eigene Welt in einem gewissen Sinne durch die Sprache, durch die gemeinsame Vorstellungswelt, durch das Soziale. Und das geht auch nur gemeinsam, das kann man nicht alleine, das geht gemeinsam. Und für mich ist eben die Frage nach Autonomie die, wie kann dieser Prozess der Weltschöpfung, den wir als Gesellschaft betreiben, einer sein, den wir wirklich gemeinsam begehen, wo wir alle dran beteiligt sind und wo wir uns drin wiederfinden können. Und da würde ich, um deine ursprüngliche Frage aufzugreifen, sagen, dass es doch vielleicht nicht vollkommen objektive, aber ziemlich gute Kriterien gibt, um zu denken, in welcher Art und Weise findet das jetzt entfremdet statt und in welcher Art und Weise findet das autonom statt. Und zwar würde ich da gar nicht so sehr sagen, wie genau ist die Gesellschaft, welche Institutionen gibt es, welche Moral hat diese Gesellschaft, weil ich denke, wenn wir diese Fragen von vornherein entscheiden, dann ist da mit der Autonomie ja auch nichts. Das müssen die Menschen schon selbst entscheiden, welche Moral sie haben wollen und welche Gesellschaft und welche Institutionen. Aber die Frage ist für mich, wer macht diese Gesellschaft und wie läuft das ab? Und für mich ist eine entfremdete Gesellschaft A, eine Gesellschaft, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen meinen TED-Talk mache, aber das ist voll mein philosophisches Thema. Und für mich ist eine entfremdete Gesellschaft erstens eine Gesellschaft, die ganz zentrale herrschaftliche Teilungen in ihrem Herzen hat. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komplex, aber ich meine einfach sowas wie, eine Gesellschaft kann für mich nicht autonom sein, wenn es bestimmte Identitätsmodelle gibt, in dem die eine über die andere fundamental herrscht. Also zum Beispiel Männer über Frauen oder weiße Menschen über Menschen, die anderen Ethnien zugehörig sind oder zugeordnet werden. Also wenn wir als Gesellschaft solche Konzepte uns einfallen lassen, dass es irgendwie die einen gibt und die anderen und die einen sind gut und die anderen sind schlecht, dann können wir nicht autonom sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil wir dann die ganze Zeit damit beschäftigt sind, dieses Verhältnis irgendwie auszutarieren. Dann sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, unsere Herrschaft zu rechtfertigen und unsere ganze Vorstellungswelt ist von diesem Kampf bestimmt. Das ist auch ein Gedanke, der sehr zentral im Marxismus ist. Für Marx war das eben der Kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Aber noch darüber hinaus denke ich, dass eine Gesellschaft dann entfremdet ist, wenn sie sich nicht dessen bewusst ist, dass sie es selbst ist, die die Welt schöpft, die ihre Welt schöpft.
Mhm.
Also wenn wir denken, es ist Gott, der uns geschaffen hat, wenn wir denken, es ist die absolute Logik, es sind die Gesetze der Geschichte, die uns machen, dann sind wir meines Erachtens nicht autonom. Wir sind erst dann autonom, wenn wir uns bewusst sind, dass wir es sind, die unsere Geschichte machen und noch viel wichtiger, wenn wir das dann auch wirklich sind, wenn die Menschen beteiligt sind in dem Prozess ihrer Weltschöpfung. Und das ist natürlich immer noch, also es hört sich jetzt vielleicht schön an, aber es ist immer noch wahnsinnig abstrakt, aber für mich verweist das dann auch auf ganz unmittelbar praktische Fragen wie radikale Demokratie. Für mich kann eine Gesellschaft nur autonom sein, wenn jeder Mensch unmittelbar in der demokratischen Instituierung dieser beteiligt ist.
Super. Ich habe heute Mittag ein Interview mit Rudi Dutschke gesehen. Da kommt mir vieles bekannt vor. Sehr gut. Das war, hast du eine tolle Abhandlung geliefert. Kann ich unterschreiben und merke, dass das Thema durchdrungen ist. Ja, prima. Dann machen wir doch Schluss an der Stelle.
Ja, Hat mich sehr gefreut.
Und, ja, mich auch.
Wie man gemerkt hat, ist es ein Thema, was mich jetzt schon lange beschäftigt.
Ja, prima.
Und es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu quatschen.
Mhm, mich auch. Bis dann.
Bis dann.
Als mögliche und wirkliche Quelle von Entfremdung kommt einerseits der besondere Inhalt der Institutionen in Frage, insofern diese eine bestimmte Klassenstruktur, eine antagonistische Teilung der Gesellschaft überhaupt und damit auch die Macht einer bestimmten sozialen Kategorie über das Ganze der Gesellschaft ausdrücken und sanktionieren. Betrachtet man die Dinge in größerem Rahmen, so gibt es darüber hinaus eine ohne Ansehung von Klassenunterschieden geltende Entfremdung der Gesellschaft von ihren Institutionen. Wir verstehen darunter nicht die besonderen Aspekte, die die verschiedenen Klassen gleichermaßen treffen. Die Tatsache zum Beispiel, dass das Gesetz, auch wenn es der Bourgeoisie dient, sie zugleich bindet. Wir haben vielmehr die erheblich wichtigere Tatsache im Auge, dass sich die Institution nach ihrer Einsetzung zu verselbstständigen scheint, dass sie ihre eigene Trägheit und ihre eigene Logik besitzt, dass sie in ihrem Fortbestand und ihren Wirkungen über ihre Aufgabe, ihre Ziele und ihre Rechtfertigungen hinaus ein Eigenleben annimmt. Der erste Anschein erweist sich als trügerisch. Was zunächst wie ein Ensemble von Institutionen im Dienste der Gesellschaft aussah, wird zu einer Gesellschaft im Dienste von Institutionen. Cornelius Castoriadis.